Solidarische Landwirtschaft ist für mich Verantwortung füreinander zu übernehmen.
Bei der solidarischen Landwirtschaft geht es darum, dass quasi ein fester Kreis an Leute die Kosten und die Verantwortung über die gesamte Landwirtschaft übernimmt. Wir zahlen also für die Landwirtschaft und nicht für die Produkte.
Was mich begeistert, ist, dass wir damit dem Kapitalismus den Boden entziehen.
Herzlich willkommen zu Logbuch Solawi, dem Podcast, produziert von der Gartenkoop Freiburg bei Radio Dreieckland, dem freien Radio auf der 102,3 MHz beziehungsweise im Internet unter www.rdl.de. Die Sendung nachzuhören gibt es immer bei www.gartenkoop.org/radio oder einfach auf die Website der Gartenkoop gehen und dort den Tab Radio anklicken. Wir sind jetzt mal wieder für euch on air und diese Sendung könnt ihr eben auch nachhören. Die letzten Sendungen waren nicht im Podcast verfügbar, teilweise waren sie zu spezifisch regional, teilweise im Februar haben sie nicht stattgefunden. Aber jetzt freue ich mich wieder hier zu sein, diesmal auch mit einem vollen Programm. Zu Beginn, also nach dem ersten Lied, werde ich mich mit Peter Volz unterhalten von den Agronauten über die Studie, die die Stadt Freiburg in Auftrag gegeben hat beim FIBL, beim Biolandbauinstitut in der Schweiz. Die haben untersucht, wie viel Produkte des regionalen Produkte, Nahrungsmittel, Kalorien in Freiburg, also Lebensmittel, die in Freiburg produziert werden. Wie viele davon sind regional produziert? Das ist die Frage, die Ausgangsfrage dieser Studie eben gewesen. Und darüber unterhalte ich mich gleich mit Peter Volz nach dem ersten Stück. Danach werden wir uns mit dem Backhaus der Vielfalt in St. Georgen beschäftigen. Dort war am Samstag die Eröffnung dieses CSB, dieser Community Supported Bakery, und ich habe dort mit zwei Protagonisten des Kollektivs gesprochen, und danach werden wir noch einen Bericht von der Solawi Erfurt hören. Ich habe mich da mit dem Peter unterhalten, der auch Mitglied im Rat des Netzwerks Solidarischen Landwirtschafts ist, und darum dreht sich auch das Interview teilweise um die solidarische Landwirtschaft, die beim Schloss Tondorf dort entsteht, und die zweite Hälfte ist so ein bisschen um den Rat und die Themen, die gerade das Netzwerk Solidarische Landwirtschaft beschäftigt. Damit ist, denke ich, die Sendung auch schon gefüllt. Musikalisch werden wir uns wieder nach Brasilien begeben. Gestos Sonoros, wir spielen nur Tracks von diesem Album, das ich dort damals käuflich erwerben konnte und das gute Konzert auch beiwohnen konnten in Sao Paulo im Februar. Brasilien ist auch Thema beim Vortrag am kommenden Donnerstag, den 28. April in Eichstätten hier. Da ist jemand unterwegs von der Landlosenbewegung MST, Movimento Sem Terra in Brasilien. Der kommt nach Eichstätten, ist dort von den Amigos der MST, der Kooperation Brasilien und auch der Gartenkoop eingeladen worden und wird das Schwarzbuch Syngenta mit vorstellen. Unter anderem darüber sprechen, was Syngenta eben mit Brasilien zu tun hat und was für Auswirkungen dieser multinationale Konzern, der seinen Sitz in der Schweiz hat, auf die Landlosenbewegung in Brasilien hat. Tödliche Auswirkungen, wie wir am Donnerstag hören werden. Um 19 Uhr wird es dort in der Nähe des Bahnhofs der Vortrag stattfinden. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Jetzt aber erstmal Gestos Sonoros.
Thank you. Gestos Sonoros aus Brasilien, aus Sao Paulo, eine Jazz-Combo-Impro-Band, die ich dort kennengelernt habe im vergangenen Februar. Jetzt habe ich hier, wie angekündigt, zu Gast Peter Volz von den Agronauten im Studio. Und vielleicht stellst du dich einfach nochmal kurz vor, unsere Hörerinnen und Hörer und auch die Agronauten, vielleicht auch gleich, was die mit der Studie zu tun haben.
Ja, hallo zusammen. Ich heiße Peter Volz, ich arbeite für die Agronauten seit 2011. Wir haben uns damals gegründet, um Fragen der Landwirtschaft und der Ernährung, der lokalen und ökologischen Landwirtschaft und der Ernährung zu diskutieren, zu erforschen und auch zu kommunizieren. Das haben wir deswegen gemacht, weil uns sozusagen das Thema am Herzen lag, aber wir haben gleichzeitig gesehen, dass es irgendwie noch nicht die richtigen Strukturen dafür gibt. Also die Universität war jetzt für mich nicht so der interessanteste Platz, um dieses Thema anzugehen, obwohl die da auch bestimmt interessante Arbeit machen. Aber oftmals ist es halt dann doch an gewisse Strukturen und Förderungsprozesse und natürlich auch an diese akademische, sagen wir mal, Herangehensweise des Paper-Writing und so weiter gebunden, die mich jetzt nicht so furchtbar interessiert haben. Mich hat eher interessiert, praxisnah zu arbeiten mit Landwirten, und das machen wir seit 2011 auch. Und gut, wir haben uns als Agronauten dann natürlich immer gefragt, okay, wie ist die Situation jetzt und wie können wir innovative Ideen verbessern? Und im Endeffekt die Situation, wie sie jetzt ist, haben wir noch nie so richtig vor Augen gehabt. Also es war klar, es gibt viele Probleme, aber wir haben natürlich, wenn wir uns über Ernährung und Landwirtschaft unterhalten, speziell über die Ernährungsversorgung, wir haben ein sehr globalisiertes, ein sehr intransparentes System, Vertriebswege, Handelsstrukturen etc., sodass wir einfach nicht wussten, wo wir stehen. Und das war eigentlich vor 3 Jahren auch der Auslöser, dass wir gesagt haben, es wäre also wirklich wünschenswert, wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen, wie viel regionale Produkte werden eigentlich dort konsumiert, wo wir auch leben. Also das ist in dem Fall dann Freiburg. Und so fingen wir erstmal an mit einer Masterstudie dazu, die der Dominik Bettnarek gemacht hat. Der hat die Transition Town Idee aufgegriffen, kann sich Freiburg selber ernähren, und wir haben die Idee dann halt sozusagen noch weiter gesponnen. Wie ernährt sich Freiburg denn jetzt? Und das war dann auch der Auslöser, dass wir die Studie initiiert haben.
Das heißt, ihr habt die Studie initiiert, die ist von der Stadt im Endeffekt in Auftrag gegeben worden, bei einem anderen Forschungsinstitut, beim FIBL, Forschungsinstitut für biologischen Landbau, die sitzt in der Schweiz. Wie war da der Prozess? Also wie ist dann die Stadt aktiv geworden im Endeffekt? Und wann wurde die Studie überhaupt in Auftrag gegeben? Weil ich glaube, wir warten schon eine Weile auf die Studie, kann das sein?
Ja, das stimmt. Also gut, ich meine, und das hängt auch damit zusammen, dass solche, also für uns als Agronauten, wir sind eine sehr kleine Forschungsorganisation. Wir sind 6 Leute hier in Freiburg. Wir haben verschiedene Themenbereiche, Saatgut zum Beispiel, aber auch eben innovative Konzepte in der Landwirtschaft. Und für uns ist es natürlich immer so, wir haben die Themen, aber wir können die Themen nicht umsetzen. Das heißt, wir brauchen dafür Gelder, wir brauchen dafür sozusagen auch Unterstützung, und das ist manchmal nicht so einfach. Deswegen, manchmal machen wir die Studien selber, manchmal ist es so, dass wir Prozesse anleiern und begleiten, und das war in diesem Falle so. Und dann gab es halt ein Auswahlverfahren, wer macht das am besten, und wir haben die Stadt da beraten auch. Also es gab verschiedene Optionen und also verschiedene Angebote von verschiedenen Institutionen, Forschungseinrichtungen, und die FIBL hat dann den Zuschlag bekommen, weil sie das meiner Ansicht nach das beste Konzept auch hatten. Speziell, wenn wir uns überlegen, worum es in dieser Studie geht, wir wollen also den Anteil der regionalen Lebensmittel am Gesamtverbrauch der Stadt Freiburg untersuchen, und da liegt es natürlich nahe, dass man fragt, also Konsumenten fragt, okay, wie viele Produkte konsumiert ihr, die hier aus der Region kommen? Und das ist natürlich ein sehr schwieriges Unterfangen, weil alle sagen, ja, wir essen regional oder Bio und so weiter, aber diese Zahlen haben eigentlich, also stimmen nie mit dem überein, was man sozusagen sonst auf anderen Wegen abschätzen könnte.
Aber biologisch war es überhaupt gar nicht gegen den Stand der Studie. Ne? Hier ging es wirklich um regionale Produktion.
Korrekt, weil wir müssen diese Studie halt auch als einen Schritt sehen in einem Prozess, der jetzt sozusagen eine Basis bildet, aber diese Basis kann auch noch verfeinert werden und muss meines Erachtens auch noch verfeinert werden. Wir haben natürlich jetzt bei der Studie das Thema regionale Ernährung, aber wir wollen in dem nächsten Schritt natürlich gucken, okay, wie sieht es aus regional und ökologisch, wie sieht es aus mit Versorgung von Lebensmitteln vielleicht auch außerhalb des Marktes. Dazu gehören natürlich Selbstversorgungsstrukturen. Auch da hatten wir schon bereits erste Erhebungen gemacht, aber also so eine Erhebung ist halt de facto eine Sache, die schon einen großen Aufwand braucht, und da waren die Fibel sehr gut aufgestellt natürlich als, ich würde sagen, das renommierteste Forschungsinstitut in Europa oder speziell im deutschsprachigen Raum zu ökologischer Landwirtschaft. Und selbst wenn das Thema jetzt nicht ökologische Landwirtschaft hier in diesem in der Region Freiburg war, so haben sie die richtigen Methodiken. Und warum hat die Studie so lange gedauert? Ja, weil es einfach, gut, also es ist zum einen so, dass es halt immer länger dauert, als man plant, und zum anderen, okay, also natürlich die Stadt hat die Studie auch in Auftrag gegeben, und das heißt, es ist auch dann Interesse vom Gemeinderat an den Ergebnissen, und solche Prozesse, die dauern halt auch ihre Zeit. Jetzt ist es halt vielleicht nach ein paar Monate später als geplant, aber ich denke, es ist auf jeden Fall eine sehr gute Basis, und es ist vor allen Dingen bedeutend, weil es ist ja auch die meines Wissens nach die erste Studie dieser Art in Deutschland.
Okay, also der Studienzeitraum steht jetzt hier auch drauf, ist Januar bis September 2015, da wurde die Studie durchgeführt im Auftrag der Stadt Freiburg, und jetzt habe ich hier noch eine Anlage zur Drucksache an der Hand, das heißt, das ist eine Vorlage, glaube ich, die im Gemeinderat vorgelegt wurde, was ich hier habe. Wie sieht es denn jetzt aus mit der Präsentation dieser Studie für die Öffentlichkeit, bevor wir dann zu den Inhalten kommen?
Genau, also die Studie wird der Öffentlichkeit vorgestellt am nächsten Dienstag, das ist der 3. Mai um 19 Uhr in der Katholischen Akademie in Freiburg, das ist in der Winterer Straße in der Nähe vom Stadtgarten, und der Eintritt ist frei. Ich denke, wir haben, also das ist von uns organisiert, in Kooperation auch mit der Stadt, und ist auch ein Teil der Agrikulturveranstaltungsreihe, vielleicht dazu noch später ein paar Worte. Ich denke, wir haben ein interessantes Programm zusammengestellt, und es geht los, dass wir erstmal die Studie nochmal aus erster Hand erklärt bekommen. Das heißt, wir kriegen von Heidrun Moschitz vom Fibel Informationen zu den Inhalten, zu den Ergebnissen der Studie. Und dann haben wir Gäste, die aus verschiedenen Perspektiven dann die Analyse machen. Dann haben wir zum einen den Ulrich Hoffmann, der bei der UNCTAD in Genf sitzt und sehr viel zum Thema Ernährungssouveränität auch gearbeitet hat, oder andere Formen der Versorgung, Nachhaltigkeit. Wir haben dann noch den Herrn Brogle vom Studierendenwerk hier aus Freiburg und Schwarzwald, der auch eine sehr interessante Perspektive hat, weil er natürlich durch seinen Einkauf, und er ist der Leiter des Einkaufs, weil er natürlich also sozusagen einer derjenigen ist, die eine stärker regional ausgerichtete oder eine stärker ökologisch ausgerichtete Ernährung auch ermöglichen können.
Also er kauft einen für die Mensen der Universität zum Beispiel.
Genau, das heißt...
Nicht nur Universität, ne? Studierendenwerk ist auch für PH zuständig?
Genau, oder? Okay. Und das heißt... Das ist natürlich eine ganz interessante Perspektive. Ich weiß, das ist ihm auch ein Anliegen, und es ist, also ich denke, sehr interessant zu hören, was er berichtet zu den Herausforderungen, zu den Problemen, zu den Chancen, wie man eben auf so einer Ebene Ernährung umstellen kann. Weil damit kann man natürlich sehr, sehr viele Leute erreichen.
Das ist ja auch eine Tatsache, die wir immer wieder sehen von der Gartenkurve. Wir produzieren zwar rohes Gemüse sozusagen und versorgen die Leute, aber natürlich kocht nicht jeder jeden Tag zu Hause. Also das kennen wir ja auch aus unserem Alltag. Irgendwie man arbeitet irgendwie 8 Stunden oder 1:06, aber man schafft es dann eben nicht unbedingt zu Hause zu kochen am Nachmittag, und dann isst man halt irgendwo in der Stadt, und die Möglichkeiten da regional und bio zu essen sind etwas begrenzt.
Genau. Und da ist es halt interessant zu sehen, was ist seine Perspektive. Und wir haben dann noch Christian Hiss von der Regionalwert AG, der natürlich versucht, mit Bürgergeldern nachhaltige Strukturen in der Land- und Ernährungswirtschaft aufzubauen, hier in Freiburg. Und ja, also ich denke, das wird eine interessante Diskussion geben bezüglich der Analyse der Ergebnisse auch. Und weil es sagt ja, also es gibt ja, also ich denke auch einige Überraschungen bei den Ergebnissen und andere Sachen, die waren klar. Also ich glaube, es überrascht niemanden, dass wir bei der Milch zum Beispiel einen relativ hohen Anteil haben, die wir aus der Region konsumieren. Bei anderen Sachen ist es halt eher traurig und erschreckend, ne? Aber wir haben jetzt zumindest mal Zahlen. Das heißt, also es ist auch nicht einfach, diese Zahlen zu erheben, weil eben dieses die Art und Weise, wie wir uns jetzt versorgen, auch von den Handelswegen, also äußerst intransparent ist. Aber wir haben jetzt schon mal eine Hausnummer und darauf können wir aufbauen.
Ja, aber dann mal, also hands in the ground. Wir reden jetzt die ganze Zeit um die Inhalte herum. Du hast jetzt die erste Sparte mal angesprochen, die an Produktkategorien auch genannt wird. Molkereiprodukte oder Milch werden besonders aufgeführt. Wollen wir ein bisschen auf die Inhalte gucken. Also so vielleicht erstmal grob als Einstieg behauptet die Studie, dass 20% der Kalorien, die in Freiburg aufgenommen werden oder konsumiert werden, aus der Region stammen. Und die Region wird hier als Regierungsbezirk Freiburg deklariert. Das ist ja eine der großen Probleme bei solchen Studien, was ist eigentlich regional und was nicht. Die erheben, glaube ich, am Ende der Studie auch, was es in den unterschiedlichen Kontexten für Definitionen von regional gibt. Irgendwie der Lebensmitteleinzelhandel redet, glaube ich, von regional, wenn es Baden-Württemberg ist. Gibt es ja auch dieses Label, glaube ich, wie aus Baden-Württemberg oder sowas. Die Schlachter- und Fleischindustrie hat wieder was ganz anderes und irgendein Verband, den sie jetzt nicht näher bestimmen, behauptet oder legt seinen Strukturen nahe, dass sie Sachen aus 20 Kilometer Entfernung kaufen. Also das ist schon ein sehr großer Unterschied. Mhm. Regierungsbezirk Freiburg, wenn ich das richtig sehe, das ist irgendwie vom Bodensee bis fast also Richtung Karlsruhe, ne? Nicht so ganz so weit hoch, aber schon so dieses ganze Dreieck Südwesten Baden-Württembergs.
Ne? Genau. Also ich meine, es ist eine spannende Frage und auch eine sehr wichtige Frage, wie wir Region definieren. Es gibt kein Schema, das wir da anwenden können. Das erleben wir auch im internationalen oder im europäischen Vergleich sogar immer wieder. In Frankreich bedeutet Region was völlig anderes als hier jetzt. Gut, ich meine, also wir haben lange darüber diskutiert. Ich denke, und natürlich, es gibt eine gewisse Limitierung bei dem Begriff der Region, weil also gerade jetzt zum Beispiel Schwarzwaldmilch, der Einzugsbereich der Schwarzwaldmilch, das war halt das auch ein wichtiges Kriterium. Das ist sozusagen auch, das deckt sich jetzt nicht 100% mit dem Regierungsbezirk Freiburg, aber das wäre zum Beispiel eine wichtige Referenzmarke. Ne? Dann haben wir natürlich, mal andere sagen, okay, es hat sehr viel auch mit Kulturkreisen zu tun, also die Schwaben wollen wir bitte nicht dabei haben, wenn wir Regionalstudie zu Lebensmittelversorgung in Südbaden machen und so weiter und so fort.
Zitat dazu aus der Studie, für manche ist einfach regional. Regional ist, da wo geschwätzt wird.
Genau, und zwar badensisch. Genau. Oder, also auf jeden Fall, das ist eine wichtige Frage. Ich denke, wir haben einen Kompromiss gefunden, einen guten Kompromiss gefunden. Und ich denke, man muss diese Studie auch nicht als sozusagen als das letzte Wort ansehen. Es ist aber eine sehr wichtige Grundlage und darauf lässt sich dann aufbauen. Und meine Idee wäre zum einen, diese Studie in anderen Regionen Deutschlands auch zu haben, um so einen Vergleich zu haben, auch um verschiedene methodische Herangehensweisen auch zu testen. Und zum anderen, dass man eben in diesem Thema weiter einsteigt in Richtung Selbstversorgung beziehungsweise also außerhalb des Markt produzierten Lebensmittel.
Aber hier geht es jetzt wirklich nur um Markt, ne? Also gerade mal vorweg, solidarische Landwirtschaft wird nicht mit einem Wort erwähnt, sogar Abokisten finden keine Erwähnung. Es geht um Markt, Gastronomie, Lebensmitteleinzelhandel und bei Fleischmetzgereien. Das sind die Vertriebswege, die in dieser Studie auftauchen. Mhm. Jetzt vielleicht erstmal zu den 20% der Kalorien. Ich kann mich erinnern, wir haben da schon öfters über die Studie gesprochen und da war eher die Zahl 5% im Raum. Also 20% eher eine Überraschung für dich?
So gesehen ja. Ich meine, also es kommt, also was ich interessant finde, ist, dass wir diese Differenzierung haben. 20% ist kein Amen in der Kirche, das ist ein Wert, der sich jetzt so herauskristallisiert hat. Das heißt, es geht so in diese Richtung. Ne? Das ist klar. Dafür ist die Datenlage einfach zu schwierig. Also, dass man da jetzt wirklich konkrete Ergebnisse haben kann. mit einer Kommastelle hinten dran zum Beispiel. Also ich war relativ offen, weil diese 5%, das ist die Zahl, die ich auch kannte. Die hatte aber keinen empirischen Beleg und deswegen war das halt eine Schätzung, die so im Raum stand. Und insofern war ich jetzt interessiert und offen. Also generell würde ich sagen, also so ein Status quo feststellen, das ist das Wichtige und das ist das, was wir momentan brauchen. Was aber langfristig interessant ist, ist nicht die Zahl unbedingt, sondern die Dynamik. Das interessiert mich.
Also wie hat es sich entwickelt über die letzten Jahre? Und damit haben wir jetzt mal einen Auftakt zu einem ersten Zugang, zumindest in einigen Bereichen. Also die haben ja auch aufgeschlüsselt, Kurzübersicht über die Anzahl der befragten Unternehmen. Und da fallen der ersten Blick fällt mir da ganz klar die Bäckereien auf. Also weil sie haben keinerlei Daten über Getreideprodukte, also keinerlei Daten über Bäckerei, Brot. Sie haben auch nur eine Bäckerei angefragt, hat diese Übersicht, und die hat dann nicht geantwortet und das war's. Also das sieht schon auch ein bisschen mangelhaft aus, was sie da zumindest versucht haben. Sie weisen halt auch darauf hin, dass Getreide ein sehr weltweit gehandeltes Gut ist und generell sehr, sehr wenig des Getreides regional verkauft werden würde. Und auch nicht nur die Bäckereien, sondern auch die Mühlen, die relevanten Mühlen, da haben sie mehr angefragt, da haben sie 15 angefragt, aber es haben nur sehr wenige geantwortet und es hat kaum eine, also nur die großen Akteure haben auf jeden Fall keine Daten zur Verfügung gestellt, also wie viel sie regional beziehen, wo sie es hinverkaufen und so. Mhm. Das scheint ein gutes Beispiel für ein intransparentes Marktsegment zu sein.
Genau. Und ich meine, und das ist halt bei einem absolut zentralen Nahrungsmittel wie Brot, ne? Und auch einem Nahrungsmittel, das so kulturell so stark verankert ist.
Genau, die deutsche Brotkultur.
Also. Ja. Und also deswegen, das ist zum Beispiel ein Bereich, wo wir als Agronauten auch planen, auf jeden Fall weiter, also genauer drauf zu gucken.
Und das ist auch spannend, weil also dort, also da sagen sie im Bäckerei, Mühlen ist sehr schwierig und gleich beim Einstieg sagen sie auch, Weiterverwaltungsbetriebe im Raum Freiburg sind sehr dünn gesät. Mhm. Und so wie es aussieht, sind die da sind, sehr intransparent. Und es gibt zum Beispiel auch, also Molkereiprodukte hast du schon angesprochen, namentlich die Breisgau-Milch ist ein sehr großer Akteur hier, aber es gibt zum Beispiel keine Käserei in Freiburg. Also es gibt ein paar Hofkäsereien im Umfeld, aber keine relevante Käserei, die Käse für den Markt in Freiburg produziert eigentlich.
Die Studie ist natürlich auch ein Anhaltspunkt, um sozusagen hinzuweisen, wo noch Bedarf ist, wo eigentlich auch von Seiten der Stadt zum Beispiel Initiative ermöglicht werden sollte. Und also klar, ich meine, wir können, also eins ist klar, wir können nicht erwarten, dass alles hier produziert wird. Das hat ganz klar auch mit Geschichte zu tun. Und aber es ist halt zum Beispiel im Bereich des Gemüses offensichtlich, dass wir viel mehr regionale Gemüseproduktion brauchen. Zumal es ja nicht so ist, dass wir jetzt irgendwie in einer Gegend leben, wo die Bedingungen nicht gut dafür sind.
Ja, eigentlich ist es ja so, dass es jetzt auch die, na gut, Regierungsbezirk Freiburg schon mal weit gefasst. Man muss auch sagen, es geht nicht darum, wie viel kann im Regierungsbezirk Freiburg genug produziert werden, um die Stadt Freiburg zu versorgen, sondern die sind immer davon ausgegangen, 10% der Einwohner im Regierungsbezirk Freiburg leben in Freiburg, deswegen nehmen wir nur 10% der Produktionskapazitäten. Also ich denke, das ist auch wichtig als Grundannahme, dass man jetzt nicht denkt, im Regierungsbezirk Freiburg könnte man nicht genug Gemüse produzieren für Freiburg. Nein, das ist schon so, aber man müsste sozusagen 10-mal so viel produzieren, damit auch der Bedarf von Freiburg gedeckt wäre.
Genau.
Gerade Gemüse, weil du es angesprochen hast, finde ich auch spannend, die Feststellung, dass hier sehr viel Spargel produziert wird, wissen wir ja, aber dass das eben natürlich nicht zur regionalen Ernährungssouveränität beiträgt, weil das hier Spargel ein Gut ist, das sehr viel exportiert wird. Also exportiert aus der Region, weil keine Ahnung, wo die das hinverkaufen, wahrscheinlich auch viel innerhalb Deutschlands, wahrscheinlich auch viel innerhalb Baden-Württembergs, aber das ist halt dann für den Einzelhandel schon wieder regional, für die Studie eben nicht.
Mhm. Ja, und Erdbeeren natürlich auch, ne? Spargel und Erdbeeren. Also es stellt wirklich die Frage, also die Art und Weise, wie wir jetzt unser Land nutzen, ist das sinnvoll?
Genau, also neben den Molkereiprodukten ist auch eine Sparte, die sehr hohen Versorgungsgrad hat, ist das Rindfleisch. Wird wahrscheinlich auch damit zusammenhängen, dass du halt hier eine funktionierende Molkereiinfrastruktur halt auch hast und Weideland viel im Schwarzwald und dadurch vielleicht einen relativ großen Rindfleischbedarf den gut decken kannst. Es gibt auch eine Schlachterei, einen Schlachthof in Freiburg, der einen sehr hohen Anteil an diesem regionalen Fleischkonsum auch befriedigt. Kannte ich vorher auch nicht. Färber im Industriegebiet Nord hatte ich vorher nicht auf dem Schirm. Schweinefleisch ist sehr sehr wenig anteilig, was hier produziert wird.
Das kommt aus Norddeutschland oder halt aus dem Ausland, Dänemark und so.
Produkt, die Konkurrenz einfach zu stark mit den Riesenschlachthöfen von Schweinen ist da nicht viel zu machen in der Region. Ist auch immer die Frage, was man sich kümmern will, das wieder aufzubauen. Geflügel kommt überhaupt nicht vor, wird irgendwie auch null erwähnt in der Studie. Frage ich mich auch, warum? In Bad Krozingen gibt es auch mittlerweile einen Geflügelbetrieb. Also wird noch mehr geben, aber Bad Krozingen fällt mir gerade ein.
Ja gut, also die Masse wird produziert auch in Norddeutschland.
Aber weißt du, wieso Geflügel überhaupt hier erwähnt wird? Also Bäckerei wird übrigens gesagt, haben wir keine Daten herbekommen, aber Geflügel taucht überhaupt nicht auf eigentlich.
Na gut, es gibt da einfach auch gewisse Limitationen, also im Umfang der Studie, man kann noch viel mehr untersuchen, aber es gibt halt auch nur ein begrenztes Budget und dann begrenzte Zeit und du weißt, wie das läuft. Was ich allerdings gut finde, ist, dass die Getränke noch reingekommen sind. Das war anfangs wurde auch diskutiert, ob das noch Spielraum gibt, um die Getränke mit reinzunehmen. Das fand ich sehr gut, dass die Getränke noch reingekommen sind in die Untersuchung.
Aber auch so ein bisschen stiefmütterlich, oder? Also sie tauchen in manchen Statistiken mit auf, aber es gibt jetzt kein Kapitel über die Getränke zum Beispiel oder so.
Na doch, es gibt eine eigene Studie dazu sogar. Also es gibt die Studie zur Lebensmittelversorgung und dann gibt es separat die Studie noch zu den Getränken.
Ah, die kenne ich gar nicht.
Okay. Ja, und also,
was steht da drin?
Zu Bier und Wein. Und was denkst du mit Wein?
Naja, also ich habe jetzt gerade gelesen in der Presse, der deutsche Wein hat einen enormen Abschwung gehalten, aber ich kann jetzt nicht so viel sagen über das Niveau. Also wir wissen ja, in Breisach ist der größte Weinkeller Europas. Aber jetzt, wie viel wird hier an Wein regional? Soll ich eine Zahl nennen oder was?
Nee, also ich meine, es ist ja klar, wir leben in einer Weinbauregion.
Ja.
Und insofern ist es schon wir haben sehr viel Wein aus der Region hier, den wir konsumieren. Das ist auch gut so. Bei Bier ist es schon wieder interessant, da ist es natürlich so, dass wir also den Hopfen zum Beispiel als einen der Hauptbestandteile von Bier, dass wir den hier nicht so haben. Mhm. Ne? Und also da sieht man auch wieder, ein Produkt hat ja nicht unbedingt nur mit einer Kultur zu tun. Also man hat, also mit einer Lebensmittelkultur, Landwirtschaftskultur. Wir haben, wir brauchen verschiedene Produkte für Bier und da kommen wir teilweise, hier in Freiburg selber haben wir die Sachen nicht, aber dann holen wir sie vom Bodensee. Fand ich interessant, also im Endeffekt haben wir bei Getränken noch relativ gute Zahlen. Ich finde es auch ganz gut, dass es noch relativ viele Brauereien gibt hier und natürlich auch interessant, dass es viele neue Brauereien gibt.
Ja, da ist die Dynamik auf jeden Fall zu beobachten. Wir haben jetzt nicht mehr ewig Zeit, über die Studie genau zu sagen. Ich würde sagen, jeder kann sich jetzt nochmal ein oder zwei Punkte raussuchen, die er in dieser Studie interessant fand oder überraschend. Also ich fange gleich einfach mal an. Ich hatte nicht erwartet, dass so viel Gemüse über die Gastronomie dann eben verbracht wird. Das war für mich eher eine Überraschung. Also der Lebensmitteleinzelhandel ist erwartet gering, wenn es jetzt um den Vertrieb von regionalem Gemüse geht. Das sind die Märkte, spielen eine sehr große Rolle. Mhm. Irgendwie sowas wie 40% oder sowas an den regionalen Produkten. Aber dann fast 50%, also noch größer als die Gastronomie. Da muss ja eben sowas wie die Mensa und so eine relativ große, gewichtige Rolle spielen. Da bin ich gespannt auf die Ausführungen bei der Präsentation.
Genau.
Was war dein Überraschungsmoment der Studie noch, dein Highlight?
Also eigentlich ist es, bei mir ist es also die Trauer über die niedrige Zahl bei Obst und Gemüse. Mhm. Das in so einer Region wie hier, das ist also wirklich wirklich ausbaufähig. Weil ich meine, also Kaiserstuhl, Markgräflerland, wärmster Ort Deutschlands und eine kleinstrukturierte Landwirtschaft. Also das ist da ist so viel Potenzial. Auch die Wochenmärkte sind natürlich auch eine Errungenschaft. Für uns erscheinen die mittlerweile normal, aber es ist auch eine Errungenschaft, das muss man auch sagen, weil das ist auch erkämpft worden sogar. Mhm. Das hat mir der Bernhard Nägele noch letztens gesagt vom Bildungshaus St. Ulrich. Also da, da war ich echt traurig, das zu hören, dass es so gering ist.
Also wir reden von sowas wie 13% oder sowas bei
genau.
Gemüse?
Genau, und bei Obst sogar nur 8%. Mhm. Und also ich meine, da bedarf es wirklich den stärkeren Anreizen, dass wir hier mehr ökologisch produzierende Landwirte haben, die uns mit Gemüse versorgen. Die klimatischen Bedingungen sind gut. Es gibt, hoffe ich und glaube ich, auch eine Nachfrage. Und ich meine, vielleicht haben wir da die Situation, dass es eben aufgrund der großen Eigenversorgung nicht so hoch ist der Anteil, aber da bin ich mir nicht ganz sicher.
Ja, auch gerade, das ist natürlich jetzt schwierig in Verhältnis zu setzen, weil das sind ja schon Tonnen pro Jahr und so, die hier an Zahlen jongliert werden, aber mich würde schon interessieren, was jetzt das Verhältnis von den ganzen Biokisten und auch solidarischen Landwirtschaftsprojekten da ist, also was da die Jahresproduktion ist und ob die überhaupt ins Gewicht fällt oder hier jetzt einfach unterschlagen wurde. Was ich als eine etwas zweifelhafte Erkenntnis oder Konklusion, Schlussfolgerung dieses Berichts sehe, ist dann, die Studie oder die Autorinnen der Studie vermuten, dass die Ansprüche des Lebensmittelhandels betreffend Mengen und gleichbleibender Qualität von kleineren und mittleren Produzenten nicht erfüllt werden können und deswegen die Anteile von Obst und Gemüse im regionalen Einzelhandel deutlich geringer sind als auf den Wochenmärkten und Gastronomie. Meine Gegenthese wäre, Großhandel zahlt scheiß Preise und es ist viel attraktiver für die kleinen und mittleren Betriebe, direkte Verbindungen mit der Gastronomie und über die Wochenmärkte zu pflegen. Also, dass die nicht die Qualität liefern könnten, halte ich für eine steile These bis falsch.
Also, Qualität heißt
Homogenisierung.
Ja, genau. Also, ich habe mit dem Edeka in Bad Trotzingen darüber gesprochen. Also, er meinte einfach, es geht hier um Menge und um uniformes Aussehen so. Und aber es ist die alte Situation. Der Einzelhandel sagt, die Konsumenten wollen eben Produkte haben, die einwandfrei aussehen. Und dann deswegen bieten wir denen das an. Er war sehr interessiert eigentlich an regionaler, ökologischer Versorgung und so weiter, aber für ihn ist es halt ganz klar, so wenn es nicht die immer die Verfügbarkeit, die Menge und die Uniformität gibt im Aussehen, also sprich im perfekten Aussehen von einem Apfel oder von einer Birne, dann ist es einfach nicht interessant.
Sagt Peter Volz zur Studie Regionaler Konsum in Freiburg. Vorgestellt wird die am 3. Mai um 19 Uhr in der Katholischen Akademie direkt neben dem Stadtgarten. Vielen Dank fürs Hiersein. Wir machen mal noch weiter mit den Gestos Sonos, spiele hier nochmal ein paar Takte und dann geht's zum Backhaus der Vielfalt. Wir sind hier beim Tag der Backstube der Vielfalt in St. Görden.
Und heute ist sozusagen für mich zumindest das erste Mal, dass ich mit eigenen Augen sehen kann, was hier konkret gebaut wurde. Ich habe es jetzt über mehrere Jahre irgendwie schon mitverfolgt, kenne Hannes ja auch schon eine Weile. Und bin jetzt hier mit zwei Hosts sozusagen, zwei Gastgebern und Gastgebern einer Gastgeberin dieses heutigen Tages. Und vielleicht stellt ihr euch erstmal ganz kurz vor und ja, könnt dann auch gleich vielleicht in der Vorstellung noch erzählen, was heute hier passiert ist.
Ja, hallo, ich bin der Hannes, komme südlich von Freiburg aus Crisheim und habe angefangen, das Projekt zu starten vor vielen Jahren.
Ich heiße Veronika, ich bin hier aus Freiburg und bin seit einem Jahr dabei. Ich bin vor einem Jahr auf die Backstube und auf den Hannes gestoßen und freue mich, dass heute unser Eröffnungstag war und so viele Menschen zu uns gefunden haben und Interesse hatten an unserer Vorstellung und Präsentation unseres Projekts.
Also du hast schon gesagt, es waren sehr viele Leute da. Es gab ein großes Echo auch auf diese Einladung, die ihr verbreitet habt, auch sehr schön verbreitet habt. Ich mag immer sehr gerne eure illustren Auftritte, sowohl im Agrikulturfestival als auch der Flyer jetzt, immer sehr, sehr schön gestaltet. Vielleicht könnt ihr dieses Wir ein bisschen konkretisieren. Also wir haben eingeladen, wir hatten einen schönen Tag, seid ihr nicht nur ihr zwei. Wer steht hinter diesem Projekt gerade?
Also wir sind verschiedene Leute wie... sind wir acht Leute sind wir und aus verschiedenen Bereichen, viele Backinteressierte von Meister bis Laien und auch die ganze Orga machen im Hintergrund und genau.
Und hinter uns, unserem Wir, steht ein Verein, der Verein Backhaus der Vielfalt am Terlanerplatz hier in St. Georgen. Wir haben eben vor 2-3 Monaten endlich den Verein gegründet, der jetzt den ganzen Möglichkeiten und Visionen hier einen Rahmen geben soll.
Ihr habt es vorhin in einer Versammlung vorgestellt vor 60, 70 Leuten oder sowas, vielleicht sogar noch mehr im Stüble hier in St. Georgen. Könnt ihr vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer, die natürlich nicht dabei sein konnten, zusammenfassen, was für Möglichkeiten und Visionen es denn in dieser Backstube gibt oder geben wird?
Also es gibt einerseits, was der Verein machen möchte, ist traditionelles Holzofenbrot backen, vielseitiges, mit verschiedenen Getreidesorten, mit viel Sauerteig, aber auch mal Hefe. Das ist so das eine. Und über den Verein wollen wir Mitglieder mit Brot im Abo versorgen. Darüber hinaus gibt es aber noch ganz viele Möglichkeiten, weil das Backhaus ja nur an 2 Tagen pro Woche von uns genutzt werden wird und die anderen Visionen, die sich dort realisieren lassen können. Magst du vielleicht mal erzählen, Hannes?
Ja, es ist nicht festgelegt, sondern so Ideen von uns, dass dass da zum Beispiel Mitmachtage stattfinden, sei es für Schulklassen, Kindergärten oder ein inklusives Projekt, da wo sich eine Gruppe in Vauban zusammengeschlossen hat, um eine Tagesstruktur zu schaffen für Menschen mit schwererer Behinderung. Dann so informelle Geschichten wollen wir machen, also zum Beispiel Tage anbieten, wo wir wie Aufklärungsarbeit machen über Ernähren, wo kommen die Sachen her, was bedeutet es, wie funktioniert ein Sauerteig, was ist das überhaupt, also ganz viele verschiedene Sachen. Oder eben, wenn Leute auf uns zukommen mit ihren Ideen, denen den Raum zu bieten, das umzusetzen, das ist auch ein großes Anliegen von unserem Verein.
Also dass neue kleine Unternehmen oder Betriebe sich auch hier Fuß fassen können und sich entwickeln können. Zum Beispiel unsere Restwärme nutzen, um Pumpernickel zu backen oder um was zu trocknen. Oder wir werden eine super Küche haben, dass man hier noch Aufstriche machen kann oder Nudeln herstellen. Also es gibt viele Möglichkeiten und wir freuen uns dann zu sehen, was sich alles entwickeln wird.
Und dazu noch nur zu sagen, dass es nicht nur wie Kleinunternehmer sein müssen, sondern einfach Leute, die Ideen haben und es umsetzen wollen.
Vielleicht an dieser Stelle nochmal ein, zwei Worte zu der Notwendigkeit von so einem Projekt. Also es gibt ja viele Backstuben, Backshops mittlerweile überall an allen Ecken. Warum ist es wichtig, so ein Projekt wie das hier zu unterstützen und zu lancieren?
Ja, warum wichtig? Zum Beispiel für mich ist es halt ein Anliegen. Also ich mag eben das Kleinstrukturierte. Andere Bäckereien werden immer größer. Es ist monotone Geschichte dann eher am Schluss. Es gibt immer eher dieselben Sachen, dasselbe Getreide wird verwendet. Wo ist der Bezug zu dem, was dahinter steckt? Und den Rahmen wollen wir irgendwie geben, eben, dass man sich informieren kann über Lebensmittel oder übers, in dem Fall Brot backen oder wie auch immer.
Ja, und die Backstube ist auch wirklich mehr als nur gutes Holzofenbrot. Es kann hier wirklich noch ganz viel mehr entstehen. Und wir haben ja in Freiburg echt das Glück, dass es auch viele gute und kleinere Bäckereien noch gibt, auch Betriebe, die hier noch produzieren. Und, aber es kann gar nicht genug geben, weil es gibt ja auch immer noch die großen Konzerne. Und solange es die gibt, ist es auf jeden Fall toll, wenn noch kleine Backstuben entstehen, sind wir der Meinung. Und außerdem unterstützen wir ja auch als Backstube so Sachen wie, dass kleinbäuerliche Strukturen erhalten und wieder gefördert oder aufgebaut werden, indem wir Getreide zum Beispiel aus Kooperativen beziehen, hier aus dem Markgräfer Land. Und das ist auch was, was uns ein großes Anliegen ist, da wieder mehr zu fördern und zu unterstützen und zu erhalten.
Jetzt gab es ja heute relativ viel Feedback, gutes Feedback, auch waren viele Leute da. Wie sehen jetzt so die nächsten Schritte aus? Also Leute können Mitglied werden, auf der Website steht das Formular, habe ich gehört, und es gibt schon einen Termin für die Mitgliederversammlung. Wann geht jetzt alles los hier?
Genau, eine Mitgliederversammlung wird es am 15. Juni geben im Bourbon. Da hoffen wir, dass die stattfinden kann, weil es jetzt einfach mal nur ein geplanter Termin. Wir fangen an mit 120 Mitgliedern. Dann, wenn es mehr sein werden, wird es eine Warteliste geben, weil wir einfach erstmal Erfahrungswerte jetzt sammeln müssen. Aber 120 Menschen können wir ab Juni hoffentlich mit Brot versorgen. Genau, werdet Mitglied, steigt mit ein, kommt dazu, werdet Teil des Projekts und dann kann es losgehen. Alle näheren Infos entweder direkt bei uns in der Backstube, auf der Webseite oder dann auf der Mitgliederversammlung, wenn ihr schon Mitglied seid. So würde ich jetzt mal sagen.
Alles klar, dann sage ich mal vielen Dank für die Eindrücke von heute und viel Erfolg für euer Projekt. Okay, wir sind hier jetzt bei der Backstubeneröffnung von dem neuen solidarische Landwirtschaft. Wir haben es CSB mal genannt, Community Supported Bakery, CSA, CSB, CSC hatten wir auch schon irgendwas für, aber ist ja egal, können wir da anders einrücken. Und ich bin hier nicht alleine, es sind mehr, sagen wir mal, 50 Leute vielleicht hier insgesamt und unter anderem auch der Peter aus Erfurt, die da gerade eine CSA gründen, eine solidarische Landwirtschaft, und der auch im Netzwerk Solidarische Landwirtschaft aktiv ist. Jetzt nutzen wir einfach mal diesen Anlass, wenn wir uns schon mal getroffen haben hier, und sprechen über die solidarische Landwirtschaft in Gründung in Erfurt. Vielleicht kannst du dich kurz erstmal vorstellen unseren Hörerinnen und dann ein bisschen erklären, wie dort der Prozess gerade läuft.
Ja, also du hast schon gesagt, Peter heiße ich. Ich bin jetzt seit einem guten Jahr in Erfurt oder beziehungsweise seit November. Hab vorher in Berlin gearbeitet und studiert, mich mit dem Thema solidarische Landwirtschaft auseinandergesetzt. War auch mal kurz hier in Freiburg und habe mir die Gartenkorb angesehen. Und ja, mit diesem ganzen Pack voll Ideen bin ich jetzt nach Erfurt gegangen, beziehungsweise in einen kleinen Ort außerhalb von Erfurt, der Tondorf heißt. Da gibt es eine Gemeinschaft, die Gemeinschaft Schloss Tondorf. Wir sind zu dritt eingegangen und haben jetzt das Ziel, eine Gärtnerei aufzubauen, die nach den Prinzipien der solidarischen Landwirtschaft wirtschaftet und funktioniert.
Jetzt so zeitmäßig, kannst du es, wir sind da gerade hingegangen, war das letztes Jahr, jetzt im Frühjahr, wie sehen die Pläne für dieses Jahr aus?
Also wir sind hingegangen im November, hatten dann den Winter da Zeit zu planen, zu gucken, was wir uns vornehmen, und in der Gemeinschaft ist es so, dass man halt ein Jahr Probezeit hat, um zu gucken, ob es von uns in der Gemeinschaft passt, aber auch ob die Gemeinschaft mit uns klarkommt. Und da in diesem Rahmen haben wir jetzt erstmal unsere Planung ausgelegt. Also wir haben jetzt alles so konzipiert und auch von den Investitionen so gestaltet, dass wir im Prinzip ein Wirtschaftsjahr uns gestalten. Und aber gleichzeitig auch den Findungsprozess der Gruppe für die solidarische Landwirtschaft auch angeschoben haben. Aber ja, ganz vorsichtig, um mal zu hören, was ist in der Region möglich. Und da sind wir jetzt hauptsächlich an Erfurt angeschlossen. Da gab es schon eine Gruppe, die heißt Sola Vini Erfurt, eine kleine Gruppe. Und da haben wir uns jetzt in den Prozess eingeklinkt und sind da jetzt halt dabei zu gucken, ja, was sind unsere gemeinsamen Punkte, was stellen wir uns vor als Garten oder beziehungsweise als Gärtner und GärtnerInnen, und was stellen sich die AbnehmerInnen-Seite vor. Ja, und es ist halt ein ganz interessanter Prozess, muss ich sagen, ja.
Wenn du sagst, ihr habt jetzt so das erste Jahr schon mal so ziemlich angeplant, wann ist so euer Startbeginn? Sagt ihr, okay, jetzt April, Mai geht gärtnerisch wirklich erst los, da fängt sozusagen das Jahr an oder redet ihr vom Kalenderjahr? Und wie viele Leuten plant ihr jetzt schon? Wie groß ist die Gemeinschaft zum Beispiel? Wie werden die abnehmen? So ein paar Eckdaten wäre vielleicht spannend.
Okay, ja, also wir haben es so... Wir haben es jetzt ein bisschen ausgelegt nach dem, was wir als, also wir sind zu dritt und wir haben uns gedacht, okay, wir wollen jetzt dieses Jahr nicht einen finanziellen Druck haben, davon zu leben. Wir machen es so, dass wir uns eine Stelle schaffen und dann halt nebenher noch genug Zeit haben, um uns, sage ich mal, die finanziellen Bedürfnisse, die wir haben, anders abzudecken. Also, dass wir nicht abhängig sind von dem Einkommen, das wir da haben. Und da haben wir jetzt ungefähr einen Hektar uns grob vorgestellt und jetzt sind wir real ungefähr bei 0,7 Hektar dann im Endeffekt angekommen. Und wir haben es jetzt so, die Planung im Prinzip für ein Anbaujahr. Also von Februar haben wir angefangen mit den ersten Aussaaten und so ganz kleine Infrastruktursachen und gehen dann bis in November rein, wo wir sagen, okay, Kartoffeln und ein paar Lagersachen haben wir jetzt auch schon in der Anbauplanung. Die Anbauplanung steht, wir werden versuchen, ein paar Mulchversuche machen. Wir haben halt einen ganz guten Teil, wo wir halt eine ganz pflanzensilage Mischung anbauen mit verschiedenen Leguminosen und Getreiden, aber auch, ja genau, so eine, ja, ich sag mal, ja, ganz Pflanzensilage oder ganz Pflanzensilage läuft das. Das wollen wir als Mulchmaterial verwenden. Dann haben wir ungefähr ein Drittel, wo wir halt verschiedene Gemüse Sorten anbauen wollen. Ich glaube, das sind 46 verschiedene Sachen, die wir da uns ausgewählt haben. Und dann noch einen ganz guten Block Kartoffeln und Kürbisse. Und das halt in Anbetracht dessen, um zu gucken, wie reagiert der Boden. Also das ist unser Hauptanliegen. Wir haben jetzt gar nicht so sehr geguckt. Natürlich auch geguckt, so jetzt die Sätze so aufgeteilt, dass wir eine ganz gute Versorgung, kontinuierliche Versorgung haben der Gemeinschaft. Das ist auch unser Absatzpunkt. Die Gemeinschaft hat 60 Personen. Dass wir die versorgen können, also dass die Salatsätze ungefähr so groß sind, dass das immer ungefähr passt. Aber auch geguckt, dass wir eine möglichst große Vielfalt haben, um zu gucken, was funktioniert auf dem Boden, was funktioniert nicht. Genau, das sind so, gerade im Moment ist das große Thema Wasser. Wir haben es noch nicht, wir wollen halt nicht groß investieren. Das heißt, wir haben jetzt keinen Brunnen oder sowas gebohrt. Wir haben auf dem Feld selber keine Wasserversorgung. Und jetzt ist gerade so ein spannender Moment zu gucken, okay, wie läuft das? Der Boden ist sehr tonig und lehmig. Wie viel hält der Boden an Wasser, wie sind die Niederschläge über das Jahr verteilt, ja. Und jetzt, aber es ist absehbar, dass wir eine Wasserversorgung brauchen werden und da gucken wir gerade, dass wir, sag ich mal, erstmal so eine Lösung finden, die jetzt für das Jahr von Kosten her tragbar ist.
Du hast vorhin schon erwähnt, ihr habt doch das Glück, dass das Land irgendwie so einer Gemeinschaft gehört, beziehungsweise auch teilweise gepachtet ist, aber 15 Hektar sind so zugänglich. Wie sieht es denn mit Folientunneln aus oder habt ihr da irgendwie Anbau über Dach auch geplant dieses Jahr?
In diesem Jahr ist eigentlich nur ein Tomatenunterstand geplant und der auch gar nicht so groß. Es gibt von der Gemeinschaft einen kleinen Folientunnel, der von einem kleinen Gärtnerinnen-Team genutzt wurde, also von Menschen, die da, na, ich sag mal, einmal so zum therapeutischen Zwecken den Garten angelegt hatten, aber auch zum Teil zur Selbstversorgung und den nutzen wir jetzt gerade für die Anzucht. Also da sind wir eigentlich ganz froh, dass da ein Stück Infrastruktur steht. Und ansonsten größere Folientunnel oder Folientunnel, die explizit oder dann nur für uns sind, exklusiv, die wollen wir in diesem Jahr uns nicht leisten, weil das einfach vom Investitionsvolumen nicht drin ist. So. Also das heißt, die Infrastruktur, die jetzt am Schloss schon da war, können wir zum Teil nutzen, was uns gerade sehr hilft. Und dann müssen wir halt jetzt gucken, wie sich das Jahr entwickelt. Und dann denke ich, werden ja wahrscheinlich dann größere Dinge, wenn im nächsten Jahr dann auf die Beine gestellt werden und das auch in enger Absprache dann hoffentlich mit der bis dahin sich immer mehr findenden Solawi-Gruppe.
Du hast ja einen guten Draht zum Netzwerk Solidarische Landwirtschaft, also da bist du ja gut angebunden und bist auch Teil des Rates. Kannst du vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer ganz kurz erklären, welche Rolle der Rat im Netzwerk Solidarische Landwirtschaft spielt und ja, wie lange du da schon dabei bist, was da deine Rolle ist? Mhm.
Ja, also bei mir ist so, dass ich seit dem Herbsttreffen im Rat bin. Das ist im Prinzip seit November 2015 und der Rat hat eine sehr zentrale Funktion im Netzwerk, würde ich sagen. Also es ist eigentlich das Hauptentscheidungsgremium bei Entscheidungen, die von einer größeren Gruppe getragen werden sollen, wo gerade jetzt sage ich mal, die Grenzen so ein bisschen fließend sind, was können die Netzwerkbüros entscheiden. Gut, die Netzwerks, also am besten, glaube ich, um das, die Struktur des Netzwerks komplett zu verstehen, gucken wir mal auf die Website. Ich glaube, das jetzt hier in Worte zu fassen, ist für mich auch, um das klar in Worte zu fassen, vielleicht würde mich jetzt an dem Punkt auch überfordern. Da sind die Grenzen, denke ich, auch, also was ich, mein Hauptpunkt ist, denke ich, dass halt die Entscheidungen, wichtige Entscheidungen, die Richtungsweisung für Netzwerke sind, die werden im Rat beschlossen. Und dazu gibt es halt einmal eine Hauptversammlung, die findet dieses Jahr, glaube ich, im November statt oder ist letzte Oktoberwochenende oder Anfang November, irgendwo so in dem Zeitpunkt. Und ansonsten finden halt Telefonkonferenzen statt. Und da ist der Rat maßgeblich beteiligt. Es gibt aber auch nochmal so eine Art Kerngruppe, die sich dann am Anfang des Jahres verpflichtet, an diesen Telefonkonferenzen regelmäßiger teilzunehmen, weil es dann doch ein sehr hoher Kommunikationsaufwand ist. Und sage ich mal, als Ratsmitglied muss ich sagen, dass ich jetzt bei Themen, die mich besonders interessieren, mich in diese Diskussion einschalte, aber bei bestimmten Sachen auch sagen kann, so das diskutiert die Kerngruppe, beziehungsweise die Entscheidungen treffen dann die Netzwerksbüros.
Wird sozusagen ein bisschen delegiert dann auch, man kann sich nicht um alles kümmern. Ja, im Prinzip gibt es eben die zwei Versammlungen jedes Jahr, ne? Und halt die normalen Mitglieder, Einzelmitglieder und auch Höfe. Werden Initiativen auch Mitglied werden? Das sind wahrscheinlich dann Einzelmitglieder. Ne? Solange sie kein Hof sind, können sie kein Hofmitglied werden. Und der Rat ist so ein bisschen paritätisch auch besetzt, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder? War das mal? Vielleicht war das am Anfang mal so. Ich glaube, anfangs war das so, dass der Rat zumindest 50% aus Höfen bestehen musste und so. Ich weiß nicht, ob das gekippt wurde oder anders gemacht wurde mittlerweile.
Das ist weiterhin bestehend. Also sozusagen die Anzahl der Höfe, der Ratsmitglieder der Höfe bestimmt die Anzahl der möglichen Ratsmitglieder von Mitgliederseite.
Okay, wollen wir vielleicht ein bisschen zu den Inhalten kommen? Bist du jetzt seit November dabei, kriegst du seitdem auf jeden Fall mit, was dazu diskutiert wird. Das ist für uns natürlich auch spannend. Die Gartenkoop ist ja auch Mitglied im Netzwerk Solidarische Landwirtschaft. Von uns waren einige dabei im Gründungsprozess auch. Wäre spannend, wird es mal zu hören, was denn so für Themen diskutiert werden. Was ist denn gerade so die Debatte?
Also es gibt verschiedene Diskussionen, die für mich jetzt besonders spannend sind und wo ich auch sehe, wo es Entscheidungen sind, die auch zum Teil richtungsweisend sind, ist einmal solidarischer Direktimport, wo man jetzt überlegt, wie können wir Kooperationen schaffen zwischen Betrieben und dann gerade jetzt das Thema, wie kann man es gerade mit Partner und Partnerinnen aus dem globalen Süden gestalten. Was heißt es da, eine Kooperation einzugehen, mit wem darf man das und dann noch solidarisch nennen? Das ist, denke ich, eine ganz wichtige Diskussion. Die zweite Diskussion geht um ähnliche Debatte, aber dann hier auf den deutschsprachigen Raum oder auf Deutschland halt beschränkt. Wie wollen wir definieren, was ist solidarische Landwirtschaft? Brauchen wir dafür ein Label oder beziehungsweise ein Zertifikat? Brauchen wir dafür eine Prüfung der Betriebe? Ist das der Weg oder müssen wir die Klammer weiterfassen? Also die Diskussion wurde da angeschoben, wo man sagt, okay, wir finden jetzt demnächst im Supermarkt ein Produkt, wo das Label draufsteht, solidarische Landwirtschaft. Und können wir das dann als Verein unterschreiben oder können wir dagegen vorgehen? Was passiert dann in dem Moment, wenn das sozusagen von in der Marktwirtschaft dann eingegliedert wird und als Absatz fördernd eingesetzt wird, diese Bezeichnung solidarische Landwirtschaft? Und ich denke, die Diskussion ist auch sehr spannend, wie man es da schafft, sich einerseits eine klare Position zu haben und andererseits aber genug Offenheit zu zeigen gegenüber Initiativen, die sich finden, die vielleicht auch neue Wege finden, wie man solidarische Landwirtschaft gestalten kann.
Ja, die ganze Charter-Geschichte ist ja aus Frankreich auch schon sehr bekannt. Also die haben dort sich sehr viel Zeit genommen, diese Charter zu schreiben und sie auch wieder zu überarbeiten und so. Und ich persönlich fand das Spannendste eigentlich an den Erfahrungen, die ich dort bei den internationalen Treffen immer gehabt habe, diesen Prozess, dass die wirklich in die, so wie es bei uns jetzt die Regionalgruppen wären, sozusagen dorthin gehen und die Diskussion dort führen, Feedback aus diesen Diskussionen wieder mitnehmen in die nächste Diskussion und das dann im Gesamttreffen wieder zusammenbringen und so. Und da dann eben, weil da diskutiert man halt auch viel, was ist eigentlich solidarische Landwirtschaft und da wird viel nochmal klarer für die einzelnen Leute auch. Und das ist eigentlich das Wichtige an diesem Charterprozess, glaube ich. Dieser Zettel nachher, der ist mir nicht so wertvoll. Also da dann irgendwie was zu haben, wo ich drauf klagen kann. Ich habe keine Lust auf einen Rechtsweg. Aber ich glaube, dieser Diskussionsprozess ist verdammt spannend.
Das sehe ich sehr ähnlich, muss ich sagen. Und der Diskussionsprozess wird gerade so meiner Wahrnehmung nach hauptsächlich auf diesen Netzwerktreffen geführt. Einmal bei der Herbsttagung war das Thema und jetzt bei der Frühjahrstagung auch, wurde es halt platziert. Es haben sich Gruppen gefunden und der Diskussionsprozess an sich, so wie ich es mitbekommen habe, ich bin da auch nicht so stark involviert, hat jetzt beim Solikon in Berlin sehr stark stattgefunden, wo sich das europaweite Netzwerk Urgency getroffen hat, wo es dann ein Charter-Writing oder ein Charter, wie sagt man dann, Verfassungsworkshop gab, der wohl auch sehr spannend gewesen sein muss, unter den Aspekten, den du gerade aufgeführt hast. So, wie können wir da gemeinsame, ja, dieser Diskussionsprozess halt, um gemeinsame Formulierungen zu finden. Ich bin gespannt, wo das hinführt. Also dieser Prozess ist auch offen und es sind auch alle eingeladen, die daran teilnehmen wollen. Ich denke da, also ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie die Gruppe gerade agiert. Ich bin mir sehr sicher, dass es auf einem Herbsttreffen, das jetzt im wahrscheinlich auch im November wieder stattfinden wird, Daten bin ich gerade nicht so fest, dass das da wieder Thema sein wird. Und der Prozess ist, hat auch für mein Empfinden eine Geschwindigkeit, die es erlaubt, teilzunehmen und aber auch nicht da gleichzeitig überladen ist.
Ja, und ich glaube auch auf der europäischen Ebene geht es weiter. Da waren jetzt gerade ein Vorbereitungstreffen in Ostrava in Tschechien, wo das europäische CSA-Treffen stattfinden wird dieses Jahr im Oktober, glaube ich. Also auch so Herbst, auch ein bisschen früher wie das wie November auf jeden Fall. Genau, ich würde sagen, belassen wir es mal dabei. Vielen Dank für die Eindrücke und ich hoffe, wir hören uns in dem Jahr wieder und ihr habt einen schönen Betrieb und wir können euch mal besuchen kommen.
Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Euch auch alles Gute.
Soweit vom Eröffnungstag des Backhauses der Vielfalt und damit beenden wir auch das Programm heute von Logbuch Solawi. Verantwortlich für die Sendung war Fabian. Ich verabschiede mich hier aus dem Studio und hoffe, wir haben einen interessanten Start in den Frühling und bin gespannt auf die Veranstaltung am 3. Mai. Übermorgen findet, wie schon erwähnt, anfangs die Diskussion in Eichstätten statt mit dem Celso vom MST in Brasilien. Die Veranstaltung geht um 19 Uhr los und direkt am Bahnhof in Eichstätten.